Gute Pflege? Keine Frage. Das sind die großen Momente und kleinen Herausforderungen. Denn Altenpflege braucht Mut, Empathie und Überzeugung. Und Menschen, die dafür gemacht sind. Darüber sprechen wir an jedem zweiten Dienstag. Wir freuen uns auf euch. Hallo zu einer neuen Folge.
Seid gegrüßt.
Es ist so wild, dass wir das alle zwei Wochen machen, aber immer wieder auf die gleichen technischen Probleme reinfallen. Es ist so lustig.
Ja, die lieben Mikros und der liebe Soundausgang, beziehungsweise die Lautsprecher. Aber hey, es wird immer schneller, bis wir es in Gang kriegen. Muss man auch ja, so sehen.
Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Wir haben uns echt zwei Wochen nicht gehört, oder?
Ja, tatsächlich. Soweit eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Hier ist zwar gerade ein bisschen Weltuntergang, hat gerade ziemliche Donnerschläge getan und erfahrungsgemäß leidet dann auch immer ein bisschen das Internet. Oder kann passieren. Deswegen hoffen wir mal, dass wir jetzt hier ohne irgendwelche Ausfälle gut durchkommen.
Ich bin auch schon in der kompletten Herbststimmung, einschließlich kleiner Erkältung. Hört man vielleicht ein bisschen an meiner Stimme angekommen.
Okay, aber das Gute wollte ich dich jetzt gerade fragen, weil also ich will ja nicht unhöflich sein und hätte dich jetzt auch gefragt, wie geht's denn dir? Aber du bist mir jetzt schon zuvor gekommen.
Ja, ich bin irgendwie richtig im Herbstmodus. Also wie gesagt, ich habe eine kleine Erkältung. Aber um das Positive zu benennen, ich bin froh, dass ich endlich mal meinen EHS-Hoodie tragen kann, für den es die ganze Zeit zu warm war. Also von daher alles ja, super.
Man muss ja sagen, es gibt in allen Dingen auch immer irgendwas Gutes, gell? Und sei es jetzt der EHS-Pulli bei dem sehr bescheidenen Wetter gerade.
Ja, das ist doch schön. Ich überlege jetzt gerade, ob irgendwas in den letzten zwei Wochen vorgefallen, also sich ereignet hat, über das wir so aktuell mäßig sprechen sollten. Ist bei euch was gewesen?
Ich habe schon das letzte Mal erzählt, dass der medizinische Dienst da war. Das war so eigentlich das Größte.
Mhm.
Genau. Aber da haben wir ja auch was angeteasert, so in der Folge, dass wir nochmal so ein bisschen einen Exkurs machen zum Thema Expertenstandards
und
professionelle Pflege.
Wir wollen echt heute über Expertenstandards reden, aber an dieser Stelle vielleicht nochmal der Appell für alle, die jetzt zuhören. Das klingt ja jetzt ultra trocken, aber jetzt bitte nicht gleich abschalten. Das ist schon interessant.
Ja, okay, wenn man das jetzt so hört, aber ich kann garantieren, es ist tatsächlich spannend, weil die meisten Menschen haben tatsächlich nicht eine konkrete Vorstellung, was professionelle Pflege bedeutet und was wir eigentlich im Hintergrund so tun. Oder vor allen Dingen meine Kollegen aus der Pflege. Also irgendwie, wenn man jetzt einen Otto-Normalverbraucher, der mit der Pflege nichts zu tun hat, fragt, ich glaube, der würde jetzt nicht unbedingt wissen, dass wir sogenannte Expertenstandards haben, die wir auch in den Einrichtungen umsetzen, um eine professionelle Pflege zu garantieren.
Total. Das haben wir ja letztes Mal voll in der Folge auch schon gemerkt, dass der ganze Dokumentations- und Qualitätsprüfungsprozess auch was ist, was man von außen ja gar nicht so sieht. Und ich glaube, das Ähnliche gilt auch für die Expertenstandards, aber vielleicht holen wir dafür noch mal ein bisschen weiter aus. Ich habe mal geschaut, wie sich ein Expertenstandard, also wie der beschrieben wird auf der offiziellen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich kann die Quelle nicht benennen, schlecht. Es war nicht ChatGPT. Expertenstandards sind Instrumente, die entscheidend zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege beitragen. Sie berücksichtigen pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, genauso wie pflegepraktische Erfahrungen gleichermaßen und definieren Ziele und Maßnahmen für relevante Themenbereiche der pflegerischen Versorgung. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber was ich noch ganz interessant fand, war noch eine Unterscheidung zwischen, jetzt muss ich mal kurz in meine Notizen gucken, wo war das jetzt wieder? Die Entscheidung zwischen Pflegestandards und Expertenstandards. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Begrifflichkeit immer genauso benutzt wird, aber es gibt ja Pflegestandards, die zum Beispiel ein Pflegeheim oder ein Träger oder so für sich festlegt. Wie wollen wir Pflege verstehen? Wie wollen wir Pflege leisten? Und es gibt eben die Expertenstandards, die quasi übergeordnet sind, also die von einem Team erarbeitet werden, auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit Erfahrungen aus der Praxis, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Und wer da grundsätzlich dahinter steht, ist ja das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege.
Genau, das ist DNQP.
Also quasi so eine übergeordnete Instanz, die das für alle in der Pflege Tätigen im Prinzip definiert.
Genau, ja.
Ich dachte ja auch, das ist noch also viel umfangreicher im Sinne von der Themen. Es ist ja, wenn ich das, glaube ich, was ich gelesen habe, es gibt aktuell 12 Expertenstandards.
Ich glaube auch, ja.
Das
Weil
ist
man
ja,
muss auch
klingt ja
sagen,
erstmal gar nicht so viel.
es gibt auch welche, die uns nicht betreffen als
Ja.
Einrichtung. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, einen für Entlassmanagement. Das betrifft dann die Krankenhäuser und so weiter.
Okay.
Das, also nicht alle sind für jeden Teilbereich der Pflege relevant.
Ja.
Aber wir haben auch im stationären Bereich, wofür ich ja quasi so ein bisschen sprechen kann, auch einige. Auch wenn es, wie du schon sagst, vielleicht nicht ganz so viele sind, wie man es sich vorstellt, aber die sehr wichtigen Punkte sind damit abgedeckt. Also es ist,
Ja.
klingt erst mal wenig, aber es ist tatsächlich viel.
Es ist nur Wahnsinn, dass das ja teilweise so sehr spezifisch ist. Also ich habe jetzt hier als Beispiel sowas wie Versorgung chronischer Wunden oder Sturzprophylaxe.
Genau,
Das sind ja so ganz spezifische Themenbereiche eigentlich.
oder Schmerzmanagement. Oder
Ja.
wir haben auch zum Beispiel Förderung der Hautintegrität. Das sind alles so Dinge, wo halt pflegerische Probleme, die halt sehr oft vorkommen, im Hintergrund stehen. Also das sind Themen, wo man sagen kann, bei unseren Bewohnern, die wir in den Einrichtungen haben, sind das wiederkehrende Themen, wo wir uns regelmäßig mit auseinander setzen müssen oder wo halt ein hohes Risiko besteht, dass irgendwelche Folgeschäden entstehen würden, wenn wir es nicht rechtzeitig bemerken oder uns nicht drum kümmern. Sei es zum Beispiel Schmerzmanagement oder Sturzprophylaxe. Sturz ist das beste Beispiel, dass wir halt rechtzeitig reagieren und Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass es zu Stürzen mit gesundheitlichen Folgen kommt. Das ist ja so ein Ziel.
Und wie kann man sich das jetzt ganz konkret vorstellen? Das ist einfach so eine Abhandlung im Prinzip zu diesem Thema oder also wie praxisnah ist es oder so? Kannst du das mal ein bisschen klarer oder ein bisschen deutlicher machen?
Also, wenn man sich so durchliest, weil es ist halt ein wissenschaftliches Netzwerk, was das entwickelt, dann sieht es erstmal schon sehr trocken aus. Man muss es aber sagen, dass wir zum Beispiel auch Trägerintern haben wir unser Referat Pflege, was das für uns als Anwender nochmal aufarbeitet und dann quasi Schulungspräsentation erstellt, dass man das auch verständlich rüberbringt. Also, es ist im Kern sehr praxisnah und auch sehr wichtig, dass wir uns damit befassen. Und in den Expertenstandards geht oder geht es um den Pflegeprozess, beziehungsweise sind an dem Pflegeprozess orientiert. Kleiner Exkurs, was ist ein Pflegeprozess? Das ist in der Regel ein mehrstufiges System. Es gab über die Jahre verschiedene Ansätze in der Pflegewissenschaft, aber aktuell sagt man, der Pflegeprozess stellt sich dar, dass in der ersten Stufe von diesem Prozess wird der Pflegebedarf eingeschätzt, beziehungsweise eine Anamnese erstellt mit allem, was dazugehört, Risikoanalysen, zum Beispiel ist jemand sturzgefährdet oder hat jemand Schmerzen, chronische Wunden, wie ist er mobil und so weiter und so fort. Im nächsten Schritt werden dann Maßnahmen geplant. Also wir sind ja auch mit der Planung beschäftigt. Das heißt zum Beispiel, dass wir Maßnahmen zur Sturzprophylaxe machen, wenn jemand gefährdet ist. Und natürlich auch die Pflege, was wir ja in der letzten Folge auch so ein bisschen angedeutet haben, sehr detailliert planen, einfach um die Handlungssicherheit zu schaffen. Und dann führen wir die natürlich durch. Und zu der Durchführung oder besser gesagt nach der Durchführung wird das Ganze dann auch evaluiert. Also in regelmäßigen Abständen wird dann auch geguckt, hey, ist eigentlich das, was wir machen, zielführend? Da gibt es ja dann Kriterien, reichen die Maßnahmen, die wir zur Sturzprophylaxe ergriffen haben, zum Beispiel aus, um dass es keine gesundheitlichen Folgeschäden durch Stürze oder so weiter gibt. Und diese Expertenstandards orientieren sich an diesem Pflegeprozess. Also man beginnt, wir nehmen jetzt einfach nach wie vor das Beispiel Sturz. Wir haben ein Risiko-Assessment, nennt sich das. Also wir schätzen anhand von gewissen Kriterien ein, wie sturzgefährdet die Person ist. Da sind ganz unterschiedliche Kriterien von zum einen, ob irgendwelche Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat eine Rolle spielen oder Schwindel oder auch Medikamente können großen Einfluss haben, weil manche Medikamente haben auch das als Nebenwirkung, dass man Schwindel hat und so weiter. Das sind jetzt alle stutzfördernde Faktoren. Wenn wir das alles so analysiert haben und festgestellt haben, okay, der Bewohner ist jetzt stutzgefährdet, dann ist es erstmal der nächste Schritt, dass wir entweder mit dem Bewohner, wenn er selber das noch versteht und umsetzen kann, sprechen und mit ihm drüber sprechen, dass es diese Gefährdung gibt und ihn beraten in sogenannten Beratungsgesprächen, hey, was können wir denn tun? Fängt bei Kleinigkeiten an, zum Beispiel keine Teppiche in Bewohnerzimmern. Klingt so banal, aber Teppichkanten sind echt krasse Stolperfallen. Und dass man das Zimmer so gestaltet, dass so wenig wie möglich Gefährdungspotenzial für Stürze vorhanden sind. Zum Beispiel auch, dass man ausreichend beleuchtet, alles und so weiter. Gut, das ist bei uns in den Häusern und den Einrichtungen eh so, dass wir ausreichend Beleuchtung in den Zimmern haben und so weiter, aber im häuslichen Bereich wäre das jetzt zum Beispiel auch nochmal wichtig. Genau, dass immer geeignetes Schuhwerk getragen wird, ist auch so ein Thema. Oder geeignete Kleidung, dass die Hosen nicht so lang sind, dass man zum Beispiel über die Hosenbeine stolpert und so weiter. Sowas, das sind so Kleinigkeiten, die aber eine sehr schwerwiegende Folgen haben kann. Deswegen beraten wir da. Wenn der Bewohner jetzt aufgrund von einer demenziellen Entwicklung oder anderen Erkrankungen nicht in der Lage ist, das selber auch so umzusetzen beziehungsweise auf die Beratung zu reagieren. Und dann machen wir das auch mit den bevollmächtigten Angehörigen, die quasi die Gesundheitsvorsorge übernehmen beziehungsweise die Vollmacht über die Gesundheit haben und oder die Gesundheitsplanung und erklären das auch den Angehörigen beziehungsweise den Bevollmächtigten. Und daraus resultieren hoffentlich immer Maßnahmen, die der Bewohner von sich aus genauso mitträgt und einsieht, dass die hilfreich sind, um das zu verhindern, dass es stutzt. Und dann setzen wir die um, beobachten das, ob das auch alles funktioniert, ob quasi das Gefährdungspotenzial minimiert wird. Und nach einer gewissen Zeit, spätestens nach 90 Tagen, evaluieren wir das Ganze mal und schauen, okay, sind die Maßnahmen wirksam? Wenn ja, dann passt das so. Dann gucken wir 3 Monate später wieder drauf. Wenn nein, müssen wir es natürlich anpassen. Und dadurch hast du halt immer diesen Pflegeprozess beziehungsweise diesen Kreis, wo das regelmäßig alles quasi diese Prozesse durchläuft.
Und an welcher Stelle genau spielt jetzt denn der Expertenstandard die Rolle? Also steht das jetzt zum Beispiel alles im Expertenstandard oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das war so anhand von dem Beispiel der Pflegeprozess mit dem Expertenstandard Sturz, also in Sturzprophylaxe in dem Expertenstandard stehen verschiedene, also zum Beispiel auch verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können. Im Expertenstandard wird auch definiert, was es für Risikofaktoren gibt und so weiter und so fort. Aber das war jetzt so mal das Beispiel, so ein bisschen erklärt, wie läuft es denn ab zum Thema Sturzprophylaxe. Mhm. Und das hast du halt in ganz vielen Bereichen. Das hast du noch zum Thema Schmerz, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, den Schmerz einzuschätzen. Weil Schmerz ist immer zum Beispiel was sehr, sehr Individuelles. Jeder empfindet Schmerz anders. Und nur weil das für Person A jetzt gar keine Schmerzen sind oder nur sehr geringe Schmerzen, kann das sein, dass das für Person B fast unaushaltbare Schmerzen sind. Also das muss man immer sehr individuell betrachten. Und auch da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, den einzuschätzen, von simpler Befragung von 1 bis 10, bis Beobachtungsmaßnahmen, wenn der Bewohner sich selber nicht mehr äußern kann. So muss man ja anders reagieren.
Wie ist jetzt da zum Beispiel der zeitliche Zusammenhang? Also ist es quasi standardisiert, dass diese Themen, die in den Expertenstandards stattfinden, also sei es jetzt Schmerz oder Sturz, in regelmäßigen Abständen für jeden Bewohner quasi überprüft werden? Oder ist es anlassbezogen, dass wenn du jetzt das Gefühl hast, jemand hat Schmerzen, dann wird darauf zurückgegriffen?
Sowohl als auch. Also
okay.
wenn jemand einzieht, wir können es ja jetzt mal ein Beispiel von einer Neuaufnahme machen.
Ja.
Also wenn jemand bei uns einzieht, dann müssen wir innerhalb der ersten 24 Stunden alle Risiken erfassen. Also wir müssen uns mit allen Risiken, die quasi anhand der Expertenstandards definiert sind, beziehungsweise in unserer Anamnese definiert sind, erfassen, von unserer Ersteinschätzung her auch das beurteilen. Und daraus resultieren dann zeitnah natürlich auch Maßnahmen. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt einen Bewohner habe, der zieht jetzt, sagen wir mal, heute um 15 Uhr ein und ich sehe den Bewohner und erkenne, okay, da ist ein Dekubitus-Risiko. Also für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, ein Dekubitus ist Wundliegen, wenn man sich nicht mehr selber eigenständig bewegen kann oder nur eingeschränkt bewegen kann, dann gibt es Druckstellen, die immer gravierender werden bis runter auf den Knochen, je nachdem, wie lang man liegt. Deswegen muss man natürlich da ein besonderes Augenmerk drauf haben. Wenn jemand augenscheinlich diese Gefährdung hat, dann kann ich natürlich nicht erst sagen, naja, ich weiß es, ich notiere es mal, aber ich kümmere mich erst nächste Woche drum, sondern da muss dann ad hoc auch was passieren. Also wenn ich eine Gefährdung erkenne, dann erfolgen auch die Maßnahmen und die Beratung unmittelbar.
Ja, aber jetzt zum Beispiel beim Thema Schmerz ist es ja vielleicht nicht immer ganz so offensichtlich, je nachdem, wie viel eine Person das vielleicht auch noch selber artikulieren kann oder nicht, ist es dann natürlich schon eher eine etwas, was man überprüft, also explizit darauf zu achten, gibt es da irgendwelche Anzeichen, die dafür sprechen könnten, dass die Person Schmerzen hat?
Also gibt es auch, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil wir einmal die Neuaufnahme haben, dann haben wir Offensichtlichkeiten, also wenn jemand gestürzt ist, wenn jemand Schmerzen äußert, sowas, dann ist das auch ein Schritt oder ein Indikator, das zu überprüfen. Und dann auch Rückkehr aus dem Krankenhaus. Also das sind so die drei: Neuaufnahme, veränderte Pflegesituation und Rückkehr aus dem Krankenhaus. Das sind so die Trigger, die das auslösen, dass man das einfach nochmal überprüft. Genau, und du hast gesagt, nicht jeder kann das. Das ist ja absolut richtig, selber das äußern, dass man jetzt Schmerzen hat. Dafür gibt es dann verschiedene also auch andere Tools. Zopa ist zum Beispiel sowas, das ist jetzt ein fachchinesisches Wort. Aber im Endeffekt ist das eine Fremdeinschätzung, die man dann quasi bei Bewohnern anwendet, die selber sich nicht mehr äußern können. Und anhand von Beobachtung, also durch Gestik, Mimik, kann man schon viel ablesen. Wenn ich jemand lager und er verzieht schmerzerfülltes Gesicht, und das erkennt man in der Regel schon, dann ist das ja ein Indikator, wo man sich näher mit befassen muss. Und standardmäßig wird einmal im Monat das überprüft. Also wir haben einmal im Monat die Schmerzeinschätzungen bei Schmerzbewohnern.
Okay.
Genau.
Vielleicht ist es noch ganz interessant, mal darüber zu sprechen, wie diese Expertenstandards entstehen. Ich habe das Thema rausgesucht. Die beschreiben das in so 5 Schritten und es ist eigentlich schon krass. Also das ist jetzt nichts, was mal auf die Schnelle halt dann rausgegeben wird, sondern es gibt wirklich erstmal so ein Expertengremium, was quasi das Thema grundsätzlich aufarbeitet, auch bestimmt mit Fachliteratur, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu dem Thema und daraus eben diesen Maßnahmenkatalog, sage ich mal, ableitet oder auch die Ziele, die damit verfolgt werden sollen. Das Ganze wird dann einem Fachpublikum präsentiert. Da gibt es dann nochmal Austausch mit Experten, Verbesserungen und so weiter. Und dann wird quasi der Standard in einen Praxistest unterzogen in 25 Einrichtungen als Modellprojekt und dort eben erprobt über ein halbes Jahr, um auch nochmal zu schauen, funktioniert der, braucht es nochmal Ergänzungen und dann erst wird er veröffentlicht und dann gibt es eben aber auch nochmal so eine systematische Überprüfung, also wo nochmal geschaut wird, muss man den jetzt überarbeiten, was du ja gerade auch schon gesagt hast, gibt es da noch Notwendigkeit zur Anpassung. Also schon ein relativ komplexer Prozess, der da dahinter steckt.
Also und ja, man muss halt dazu sagen, es ist halt was Wissenschaftliches und wissenschaftlich fundierte Sachen passieren ja nie von jetzt auf gleich und so. Jetzt schnippst du mal mit dem Finger und 2 Monaten führen wir es ein. Vor allen Dingen, wenn es landesweit einheitlich standardisiert werden soll, Von daher ist das durchaus nachvollziehbar, dass das länger dauert und zeugt aber auch dafür, dass man sich dann auch wirklich Gedanken macht. Und dass es jetzt nichts über den Daumen gebrochen ist, wo man jetzt sagt, okay, Hauptsache wir haben was, sondern dass das schon Hand und Fuß hat, was da entwickelt wird. Ist zumindest meine Erfahrung.
Und sind die Expertenstandards eigentlich auch was, worauf die jetzt bei einer Prüfung irgendwie geachtet wird?
Ja.
Also, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen zum medizinischen Dienst zum Beispiel?
Ja, absolut. Ja. Und es ist immer unterschiedlich. Mal ist ein Expertenstandard mehr im Fokus, mal ein anderer. Also letztes Jahr zum Beispiel war sehr viel Schmerzmanagement. Zumindest haben die Prüfer ja ihren Fokus darauf gelegt. Das wechselt ein bisschen, aber wir sind ja dazu verpflichtet, die umzusetzen. Und das wird dann auch überprüft, ob wir das umsetzen, wie wir es umsetzen, ob es ausreichend umgesetzt ist und wo Verbesserungsbedarfe sind, um diesen Standard zu erfüllen.
Ja, was ist dein Lieblingsexpertenstandard? Kann man das so sagen?
Mein Lieblingsexpertenstandard. Ohne jetzt groß drüber nachzudenken, hätte ich gesagt Sturz.
Ja.
Weil das ein sehr spannendes Thema ist, wo man auch mittlerweile sehr viel einsetzen kann an Technik, an Möglichkeiten, um das zu verhindern und oder zu minimieren. Also früher, also war das ja so Bettgitter hoch. Also will ich nicht drauf festschneiden, eigentlich heißt es Bettseitenteile oder Bettseitenschutz und nicht Bettgitter.
Aber darf man ja auch gar nicht einfach so, oder?
Korrekt. Da braucht man zum Beispiel eine richterliche Anordnung.
Das ist Wahnsinn. Also kurz abgedriftet vom Thema, aber das hat mich so überrascht. Mir war das nicht klar, dass auch in einer Situation, wo du eigentlich das Gefühl hast, die Person ist jetzt gefährdet, aus diesem Bett zu fallen, darfst du nicht, oder ich weiß nicht, darf man eine Seite hochmachen und nicht beide oder gar nicht ohne richterliche Anordnung? Ich glaube nur beide nicht, oder?
Genau, beide nicht. Sobald es eine freiheitsentziehende Maßnahme ist, ist das Stichwort. Und es ist eine freiheitsentziehende Maßnahme, wenn die Person nicht mehr alleine dadurch aus dem Bett kommt.
Ja.
Wenn du jetzt, es gibt zum Beispiel auch Betten, die haben sozusagen anderthalb Bettseitenschutzteile oben. Das ist auch kein Problem. Das hilft dabei, dass man beim Umdrehen, wenn man nachts vielleicht sich dreht, nicht aus dem Bett fallen kann.
Ja.
Aber die Person kann jederzeit aufstehen, wenn sie das möchte. Also das ist zum Beispiel schon was sehr Hilfreiches. Aber früher wurde das schon eher praktiziert, da die Genehmigungen einzuholen und so Bettseitenteile hochzumachen. Also war früher verbreiteter, ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Haus aktuell kein einziges. Ich persönlich bin auch absolut kein Freund davon, weil alleine schon die Tatsache ist, wenn der Bewohner doch drüber steigt, ist die Fallhöhe viel höher. Also quasi, das sind so Dinge, wo man sich nach und nach dann Gedanken gemacht hat und festgestellt hat, okay, ist doch nicht so gut und hat es dann weiterentwickelt. Und jetzt gibt es zum Beispiel Niedrigflurbetten, nennt man die. Die kann man ganz, ganz runter stellen. Das heißt, selbst wenn der Bewohner aus dem Bett rausrutscht oder genau, kullert oder wie man nennen möchte, dann ist die Fallhöhe schon mal sehr, sehr gering.
Ja.
Und wenn man jetzt davor noch eine Matratze legt, dann passiert gar nichts. Mhm. Quasi, dann kleidet er so auf die niedere Ebene und zieht sich keine Verletzungen zu. Das ist so ein Beispiel. Und ja, so freiheitsentziehende Maßnahmen, das ist halt, wenn man die ohne richterliche Genehmigung anwendet, ist es ja sogar strafrechtlich relevant, wenn man es mal so betrachtet. Ich bin jetzt kein Jurist, aber meines Wissens nach ist das ja Freiheitsberaubung dann. Also das wird auch krass kontrolliert, zu Recht. Mhm. Weil wenn man so sich mal mit der Pflege in den letzten 100 Jahren beschäftigt, war das früher halt alles nicht so.
Ja.
Und da sind wir ja alle froh, dass man jetzt das alles ein bisschen anders betrachtet und anders pflegt. Und zum Beispiel, was noch eine tolle technische Variante oder Verbesserung ist, sind sogenannte Gehwalker. Also für Außenstehende, wie kann man sich das vorstellen? Das gibt es auch teilweise für in klein, wenn Kinder das laufen lernen. Das ist so ein wie so ein Kasten auf Rollen oder so ein Gestell auf Rollen.
Mhm.
Vielleicht können wir ja auch irgendwo das Bild mal dazu verlinken, wie so ein Gehwalker aussieht.
Mhm.
Und da kann die Person drin laufen, ohne dass sie stürzen kann.
Ist ein bisschen wie so ein Rundum-Rollator, oder?
Genau. Genau, und
360 Grad Rollator.
das hilft vor allen Dingen Bewohnern, die jetzt demenziell so verändert sind, dass sie ihre eigenen Risiken nicht mehr einschätzen können und zum Beispiel immer laufen wollen, gepaart mit diesem Bewegungsdrang, den es ja bei der Demenz durchaus gibt. Und wenn die dann aber sehr sturzgefährdet sind, dann ist das zum Beispiel ein Ansatz, um das zu lösen, dass der Bewohner sich trotzdem frei bewegen kann, ohne dass ihm viel passieren kann in Form von Stürzen.
Ja.
Und dann läuft die Person damit durch den Wohnbereich. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, da hat sich in den letzten Jahren schon enorm viel getan. Und dann finde ich richtig gut, dass man eben nicht mehr fixiert, dass man nicht mehr Bettgitter hochmacht, dass man einfach da auf einem fortschrittlicheren Weg ist und dass das auch flächendeckend so angekommen ist, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass man besser pflegen kann,
Ja.
indem man sowas macht.
Habe ich gerade voll den Faden verloren. Wo sind wir jetzt gerade noch mal hergekommen bei dem Thema?
Ein Lieblingsexpertenstandard,
Ach
hast du
ja,
mich
Sturz.
gefragt.
Genau.
Genau.
Ja. Was mir da in dem Zusammenhang mit den Expertenstandards jetzt gerade noch kommt, ich habe das hier gerade noch mal offen mit der Liste. Was ist denn? Es gibt einen Expertenstandard, der heißt Förderung und Erhaltung der Hautintegrität.
Dass dein Hautzustand gut bleibt, um es jetzt mal ganz einfach zu.
Ah.
Also
Also jetzt unabhängig
quasi.
von Wunden, sondern oder
Ja,
Dekubitus.
genau. Alte Menschen neigen zu sehr trockener, anfälliger Haut, Stichwort Pergamenthaut, die dann auch schnell bei Berührung einreißen kann oder sehr schuppige Haut. Und quasi das ist so der Expertenstandard, um zu verhindern, dass es halt dazu kommt, beziehungsweise das Möglichste zu tun, um die Haut im bestmöglichen Zustand zu erhalten.
Ja, das heißt aber, Haut hat einen krassen Stellenwert in den ganzen Expertenstandards, weil es gibt die Dekubitusprophylaxe, hat ja was mit Haut zu tun, chronische Wunden und Hautintegrität. Also 3 von 12 Expertenstandards haben eigentlich mit Haut zu tun.
Ja,
Krass.
absolut. Weil es halt ein elementarer Bestandteil ist. Also
Ja.
die
Das größte
Expertenstandards.
Organ, oder? Haut ist doch ein Organ, oder? Sagt man das nicht? Das größte
Richtig.
Organ?
Ja.
Krass.
Ich glaube, Haut ist die größte und dann kommt die Lunge, oder?
Ich
Wenn man
google
die
kurz.
Fläche der Lunge.
Ich bin noch so alt, ich google noch. Ich frage gar nicht ChatGPT. Warte. Ohne Witz, ich habe das letztens, wir haben gerade einen Azubi bei uns im Team und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie alt er ist, aber irgendwie hatten wir es halt über ChatGPT und der benutzt es halt. Komplett selbstverständlich. Ich habe mich richtig alt gefühlt. Genau, die Haut ist das größte Organ des Menschen,
Schon,
hat eine
gell?
Oberfläche von wie viel Quadratmeter, was schätzt
Oh, ich kann mich
du?
jetzt nur blamieren.
Das ist doch gemein. Ja, hau mal was raus. Kannst ja mal bei dir
Boah.
überschlagen.
10?
Nein, so viel.
9?
2.
2 Quadratmeter.
Das kommt mir auch sehr wenig vor. Das ist eine sehr schlanke Person dann. Klein und schlank.
Okay, weil wenn man jetzt mal Lunge, wenn man die, ich habe da eigentlich irgendwas.
Also hat eine Oberfläche von etwa 1,5 bis 2 Quadratmetern und wiegt zwischen 10 und 12 Kilo.
Ach krass. Ah ja, nämlich, jetzt habe ich mich gerade mal nebenher gegoogelt, weil wenn du die Lunge,
Ja.
deswegen habe ich so ein bisschen gestruggelt, wenn du die auch, also quasi ausbreiten würdest mit den ganzen Alveolen, also den Lungenbläschen und so weiter, dann kommst du auf 100 bis 140 Quadratmeter.
Was?
Ja, also oberflächentechnisch ist die Lunge das
Ist ja
größte Organ.
verrückt. Ist ja verrückt.
Habe ich meine Anatomie-Ehre gerade noch so gerettet, dass ich
Gerade noch so gerettet. Nee, alles
gerade
gut.
noch so.
Ich hätte es gar nicht gewusst. Ich hätte gar nicht, ich hätte gedacht, ja gut, Lunge, nicht so groß. Aber ja, das stimmt. Natürlich, Oberfläche ist nochmal was anderes. Krass.
Ja, und ich habe jetzt gedacht, weil wegen der Haut und den kleinen Mikrofältchen, die man so drin hat, dass man die dann
Ja.
auch quasi, dass
Ich muss
die
sagen,
auch sehr groß ist,
ich finde
aber.
jetzt 2 Quadratmeter schon auch nicht viel. Genau. Also wie auch immer, auf jeden Fall größtes Organ. Gut. Ich hoffe, dass die Leute die erste Einstiegshürde des Begriffs Expertenstandard überspringen und sich die Folge wirklich reinziehen, wie man so schön sagt, weil ich fand es wirklich super interessant.
Ja, ich meine, das ist halt hinter dem sehr trockenen Namen steckt halt unser Alltag. Und ich glaube, es ist halt maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir professionell pflegen.
Definitiv. Ja, was ich halt auch Wahnsinn finde, es ist ja auch echt eine Riesenverantwortung, weil in dem Moment, in dem jemand ins Pflegeheim einzieht, also uns ist das ja eigentlich schon wichtig, dass die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung irgendwie noch erhalten bleibt, aber trotzdem gibt es auch viele Menschen, die sich ab diesem Moment, auch Angehörige bestimmt teilweise, darauf verlassen, auch ein Stück weit aus gutem Grund oder gutem Recht, dass eben jetzt die Verantwortung die Pflegeeinrichtung trägt und auch wirklich dafür Sorge trägt, dass eben alles in Ordnung ist und auf diese Risiken geachtet wird und dass das alles quasi professionell ja, bewertet und auch eingeschätzt wird. Und das ist schon eine große Verantwortung.
Absolut, absolut. Also als Pflegefachkraft, die vielleicht sogar noch die Bezugspflege für jemanden hat und sich dann auch um das ganze Organisatorische und den Pflegeprozess kümmert, hast du schon eine enorm hohe Verantwortung. Und ich muss jetzt so ehrlich sagen, auch wenn das bestimmt manche auch sich nicht vorstellen können, aber ich schlafe jetzt ruhiger, als wo ich noch Pflegefachkraft war. Weil klar, ich habe als Einrichtungsleitung auch sehr viel Verantwortung, will ich gar nicht sagen, aber halt anders. Also deswegen, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor meinen Kollegen, weil die sind direkt am Bewohner. Bei mir sind die Fehler, wenn ich welche mache, eher so indirekt mit Auswirkungen. Aber da bist du ja wirklich komplett für den Bewohner verantwortlich. Für Bewohner, die quasi ja oft sich selber nicht mehr helfen können oder vielleicht auch nicht äußern können. Und dann bist du ja rundum für alles verantwortlich. Und das ist schon was, wo ich sagen muss, da können auch die Kollegen, die sich, also die das machen, auch absolut stolz auf sich sein.
Ja.
Weil es ist was, wo nicht jeder kann. Und wo auch sehr viel Verantwortungsbewusstsein dazugehört und auch sehr viel Fachwissen, wie wir heute gelernt haben. Und es ist halt was anderes, weil es um Menschen geht. Also wir arbeiten ja nicht mit Maschinen, wo dann im Worst Case irgendein Maschinenkopf für ein paar tausend Euro kaputt ist, sondern hier geht es halt um Menschenleben. Und das ist schon, hat eine, in meinen Augen eine krass tiefgreifende Verantwortung zur Folge.
Ja, und gleichzeitig finde ich es aber auch herausfordernd für deine Rolle oder allgemein für die Rolle der Leitung, weil du eben nicht ganz nah dran bist, aber am Ende ja trotzdem die Gesamtverantwortung trägst. Das heißt, du musst dich auch wirklich krass auf dein Team verlassen und denen auch viel zutrauen, um dann nicht ständig in so einer Angst zu leben, dass du jetzt irgendwie doch ein Stück Kontrolle brauchst, dass da eben nichts schief geht. Also es ist schon auch krass.
Ja, also ich kann mich noch dran erinnern, wenn ich abends von der Spätschicht heimgekommen bin, habe ich dann schon oft so nachgedacht, okay, hat jeder seine Medikamente, ist jeder im Bett, habe ich alle ihr Insulin gegeben und so weiter. Das rattert dann alles so durch deinen Kopf, wenn du dann abends im Bett liegst, weil du ja eben die Verantwortung für die Bewohner hast. Und wenn du dann halt die Fachkraft bist, die quasi die Verantwortung trägt in dem Dienst, dann und du gewissenhaft bist, dann geht es ja nicht spurlos an dir vorbei.
Spricht aber extrem für dein Team auch, dass du sagst, du schläfst da eigentlich ganz ruhig.
Ja, also wie gesagt, mittlerweile schlafe ich wirklich.
Da ist viel Vertrauen da.
Ja, aber die Kollegen haben es ja auch bewiesen, dass man das auch durchaus haben kann.
Ja.
Von daher.
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort, dem habe ich nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne verabschieden wir uns, würde ich sagen, und hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau. Bleibt alles schön gesund und passt auf euch auf. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.